In Serbien finden ja an diesem Wochenende vorgezogene Wahlen statt. Wie kam es so weit?
Naja, der Staatspräsident Aleksandar Vučić hatte schon bei den zuletzt abgehaltenen Wahlen gesagt, dass bald wieder gewählt wird. Der Grund war, dass die Opposition damals fast geschlossen nicht antrat, weil sie die Bedingungen für normale Wahlen nicht für erfüllt sah. Und deswegen war von Anfang an klar, dass dieses Parlament, diese Regierung nur eine beschränkte Zeit in Amt sein werden.
Sie haben gesagt, dass die Bedingungen für Wahlen, für freie und faire Wahlen nicht erfüllt gewesen seien. In den Augen der Opposition dürfen wir an diesem Wochenende freie und faire Wahlen erwarten in Serbien?
Keinesfalls. Die Opposition hat aber verstanden, dass es besser ist, dass sie zumindest rudimentär im Parlament vorhanden ist, wo sie auf ihre Kritikpunkte hinweisen kann. In der letzten Zeit gab es im Parlament niemanden, der etwas anderes gesagt hat, als das, was Präsident Vučić hören wollte. Zudem ist es so, dass auch Wahlen für das Parlament der Stadt Belgrad, der Hauptstadt, abgehalten werden. Belgrad hat mehr als die Hälfte des Bruttosozialproduktes des Landes und in Belgrad wohnt eine besser gebildete Bevölkerung und auch eine politisch motiviertere Bevölkerung, so dass die oppositionellen Parteien eine Chance sehen, zumindest einen Achtungserfolg zu erzielen und damit ein Stück die Alleinherrschaft Vučić zu schwächen.
Ja, der amtierende Präsident Aleksandar Vučić steht seit 2017 an der Spitze Serbiens. Er tritt an mit dem Slogan Frieden, Stabilität, Vučić. Wie schauen Sie auf diese letzten 5 Jahre unter dem amtierenden Präsidenten zurück?
Er regiert eigentlich seit 2012. Zuerst als stellvertretender Regierungspräsident und dann als Premierminister und dann als Präsident. Jedenfalls, das Land ist seit 10 Jahren in seiner Hand. Und in dieser Zeit haben Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, politische Kultur stark gelitten. Es ist zu einer Zuspitzung der Macht in seinen Händen gekommen. Er ist umgeben von Leuten, die eigentlich nur dazu dienen, laut zu klatschen. Und er kontrolliert die Medien mit eiserner Hand. Und die wenigen freien Medien, also die er nicht kontrolliert, haben eine schwere Zeit, sich zu behaupten. Dazu verfügt er über eine starke Kontrolle über die staatlichen Ressourcen, zum Beispiel über die Geheimdienste und auch die finanziellen Quellen. Serbien ist jetzt ein großes Stück weg von demokratischen Standards, die erforderlich wären, um dieses Land schnell an die EU heranzuführen.
Das erinnert fast ein bisschen an Wladimir Putin. Sie haben gesagt, auch Vučić umgebe sich mit Menschen, die vor allem klatschen, wenn er Forderungen stellt, etwas will etc. Bleiben wir doch gleich bei diesem Thema. Welchen Einfluss hat der Ukraine-Konflikt jetzt auf die Wahlen in Serbien?
Ich glaube nicht, dass ein Vergleich zwischen Putin und Vučić stimmen könnte. Serbien wie auch die anderen ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken sind stark in die Wirtschaft der Europäischen Union integriert. Serbien hat etwa 60% des Außenhandels mit der EU und der Westbalkan insgesamt etwa 3/4 des Außenhandels erfolgt mit der EU. Und alles, was in der Europäischen Union wirtschaftlich passiert und politisch, hat große Auswirkungen auf Serbien, so auch der Ukraine-Konflikt. Wenn die Wirtschaftsleistung in Deutschland, dem wichtigsten Handels- und Investitionspartner, nachlässt, dann ist auch weniger Nachfrage für die Zwischenprodukte, die in Serbien und in anderen Ländern auch außerhalb der EU hergestellt werden. Wenn es zu großen Energieversorgungsengpässen kommt, dann leiden jene Länder, die weniger Alternativen haben wie Serbien, viel mehr. Und letztlich ist es so, dass die EU-Länder durchaus die Fähigkeit haben, sich vor negativen Auswirkungen wirtschaftlich, politisch zu schützen, weil sie reicher sind, weil sie eben in der EU sind. Kleine Länder wie Serbien, die 100%ig vom russischen Gas abhängig sind, und auch die anderen Länder in der Region, die können sich sowas nicht leisten. Und wenn neben dem Rückgang der Nachfrage an Exportprodukten aus der Region auch die Energiezufuhr zusammenbricht, dann könnte es durchaus sehr, sehr schwer werden für die Region und auch für Serbien.
Ja, Serbien ist ja weder Teil von Schengen noch Teil vom europäischen Wirtschaftsraum EWR und auch nicht Teil der EU, wie Sie gesagt haben. Seit bald 10 Jahren verhandeln die EU und Serbien über einen möglichen Beitritt zur Union. Warum schreiten diese Verhandlungen nicht weiter voran?
Zuerst, das ist wirklich paradoxal, aber Serbien, Nordmazedonien oder Bosnien-Herzegowina, Albanien sind stark in die Wirtschaft der Europäischen Union integriert. Sie sind abhängig von der EU. Ihre Wirtschaftsleistung hängt von der Nachfrage in der EU ab. Sie haben sogar mehr Austausch mit EU-Ländern als einzelne EU-Länder selbst. Aber die Frage, warum die Verhandlungen nicht vorankommen, könnte man wahrscheinlich so beantworten, indem man hinweist, dass weder die EU noch die Führungen, die politischen Führungen der Beitrittskandidaten ein tatsächliches Interesse haben, dass die Sache zu einem schnelleren Ende kommt. Die EU-Länder sehen in einer Erweiterung eigentlich ein innenpolitisches Problem, denn man meint, dass da der nationalistische Populismus, die Xenophobie in der Europäischen Union stärker werden würde. Und für Leute wie Vucic oder den montenegrinischen Staatspräsidenten Djukanovic ist alles, was mit einer Einschränkung ihrer Macht zu tun hat. Und das wäre unvermeidbar, wenn man rechtsstaatliche Standards erfüllen möchte. Das wäre eigentlich ein Schuss ins eigene Bein. Und deswegen tun sie nur so, als ob sie an einem Beitritt zur EU interessiert wären. Aber im Grunde ist der Machterhalt das, was alle Staatsführungen dort in der Region am meisten interessiert. Und die einzige Ausnahme ist Nordmazedonien, wo es positive Veränderungen in den letzten Jahren gegeben hat.
Kommen wir wieder zurück zu den Wahlen, die an diesem Wochenende in Serbien stattfinden. Auf der einen Seite steht die serbische Fortschrittspartei mit dem amtierenden Präsidenten Aleksandar Vucic. Auf der anderen Seite die Herausforderer. Wie gut ist die Opposition aufgestellt?
Sie hat wenig Chancen. Zum einen hat sie wenig Chancen, weil sie ganz einfach wenig Zugang zur Öffentlichkeit hat. In den letzten Wochen hat es ein paar Mal Situationen gegeben, wo das staatliche oder öffentlich-rechtliche Fernsehen auch Kandidaten der Opposition ein wenig Zeit gegeben hat. Ansonsten ist das ein Vucic-Fernsehen mit 80-90% der politischen Berichterstattung konzentriert auf den Präsidenten, ungefähr wie Nordkorea. Und jedes Mal, wenn die Opposition ein wenig Raum und Zeit bekam in den großen Medien, konnte man in den Meinungsumfragen in den nächsten Tagen sehen, dass es durchaus Auswirkungen hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Opposition sehr heterogen ist. Das ist, glaube ich, auch normal. Sie reicht von ganz rechts, monarchistisch, sehr politisch, atavistisch sozusagen, bis zu einer bürgerlichen, liberalen, umweltfreundlichen Opposition. Und so einen politischen Flohsack zu kontrollieren, ist nicht einfach. Das zeigt sich auch in Ungarn, wo es sehr, sehr schwer, dort wird auch am 3. April gewählt, wo es sehr schwer gewesen ist, die Opposition zusammenzubringen. Und erst dann, als man zumindest für einen Moment die ideologischen Gegensätze in der Opposition überbrückt hat, da hat sich eine starke Opposition konzentriert. In Serbien ist das jetzt nicht der Fall. Aber ich meine, dass die Ergebnisse der Opposition doch beachtlich sein werden. Denn Meinungsumfragen zeigen, dass im Grunde die Anzahl der Menschen, der Wähler in Serbien, die Veränderungen wünschen, genauso groß ist wie die Anzahl der Menschen, die das jetzige System unterstützen.
Sie haben es zwar schon mehrfach angesprochen, trotzdem möchte ich zum Schluss noch einmal ganz konkret fragen. Internationale Beobachter stufen Serbien nicht mehr als Demokratie, sondern als hybrides Regime ein. In welchen Bereichen gibt es Demokratiedefizite in Serbien?
In jedem, Frau Hiss. Es gibt sehr wenige Bereiche, wo es so etwas wie Rechtsstaatlichkeit gibt. Aber das größte Problem ist, dass die politische Elite um Vucic herum eigentlich ohne Furcht sich in Korruption und anderen Bereichen, die in anderen Staaten gesetzlich verfolgt werden, dass sie dort tätig sein kann. Die Liste der Skandale, die von den Medien und von der Opposition in den letzten Jahren aufgedeckt worden ist, ist sehr, sehr lang. Und nichtsdestoweniger ist nichts davon straflich verfolgt worden. Deswegen finde ich es auch notwendig, dass besonders die wichtigsten Mitgliedstaaten der Europäischen Union viel aufrichtiger mit Vucic, Djukanovic und Edi Rama in Albanien reden, als sie es jetzt tun. Die Vorstellung, dass die starken Herrscher für Stabilität in der Region sorgen, ist, glaube ich, falsch. Umgekehrt, das sind die Leute, die eigentlich Widersprüche, Spaltungen in der Gesellschaft, Konflikte hervorrufen und dann so agieren, als ob sie dir Garanten wären, dass es nicht zu neuen Konflikten kommen könnte.
Im Nachgang zu den letzten Wahlen gab es Tage oder sogar wochenlang Proteste in Serbien. Rechnen Sie damit, dass jetzt erneut solche Proteste aufflammen könnten nach diesem Wochenende?
Sollten Beweise vorhanden sein, dass bei den Wahlen manipuliert wurde oder dass gar Stimmen gestohlen wurde, ist es durchaus zu erwarten, dass es Proteste geben wird. Allerdings könnte das Regime entweder damit rechnen, dass die Proteste wieder nach einigen Wochen von selbst sozusagen ausgehen, oder das Regime könnte ziemlich brutal die Proteste mit Polizeigewalt niederschlagen. Aber das wird davon abhängen, wie ernsthaft die Macht der Regierung bedroht ist. Das ist etwas, was wir noch alles abwarten müssen.
Was denken Sie, wie viele Leute werden tatsächlich zur Urne gehen? Also wird die Wahlbeteiligung genug hoch sein, um dem Resultat eine gewisse Glaubwürdigkeit zu schenken?
Das Problem in Serbien sind auch die Wählerlisten. Viele Menschen sind ins Ausland gegangen und haben sich nie abgemeldet, sodass eine ganz, ganz große Anzahl von Menschen zwar auf den Listen steht und das, so das Wahlrecht hat, aber dann die Wahlbeteiligung bei 50% oder 55% ist. Im Grunde ist die Wahlbeteiligung hoch, denn diejenigen, die zu Hause geblieben sind, gehen weitgehend wählen. Aber man hat keinen genauen Überblick, keinen präzisen Überblick, ob tatsächlich nicht die Stimmen von denjenigen, die nicht in Serbien sind, verwendet wurden, um ein anderes Wahlergebnis zu erreichen. Also da müsste man, darauf haben Nichtregierungsorganisationen immer wieder hingewiesen, dass der Wahlregister ganz einfach nicht stimmt.